Heute im New Lawyers Podcast René Fergen, Jurist und Gründer von Jupus.
Um das zu tun, haben wir das KI-Sekretariat für Juristen entwickelt. Das bedeutet, wir haben so den ersten KI-Chatbot im deutschsprachigen Raum entwickelt, der selbstständig Rechtsthematiken erkennt. Das bedeutet, der übernimmt alles vom Erstkontakt. Zum Beispiel, wenn jemand die Kanzlei anruft und ein Problem hat und gerade kein Mensch rangehen kann, kann unsere AI rangehen und kann verstehen, um welches Anliegen geht, kann eine Vorfilterung vornehmen, kann erste Infos, also man kann Termine vereinbaren und dann unterstützen wir natürlich auch bei den daran anknüpfenden Schritten.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. René Fergen ist Jurist und Gründer des Legal Tech Unternehmens Jupus. Wie er seinen Weg in die Legal Tech Welt gefunden hat, wie er sich einen modernen Rechtsmarkt vorstellt und was er in den letzten Jahren über das Gründen gelernt hat, darüber möchten wir heute sprechen. Schön, dass du da bist, René Fergen.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ich freue mich richtig darüber, dass wir heute eine halbe Stunde über Legal Tech sprechen können. Da fühlen wir uns, glaube ich, beide ziemlich zu Hause und wir kennen uns auch aus der Legal Tech Bubble. Also auch hier Transparenzhinweis, beziehungsweise immer wenn es um Legal Tech geht, muss man eigentlich davon ausgehen, dass wir uns irgendwie schon mal gesehen haben, denn so groß ist die Community ja gar nicht. Wir haben gerade schon so ein bisschen im Mini-Vorgespräch etwas geplänkelt, denn wir nehmen auf zu einem Zeitpunkt, wo der Legal Tech Day und die Legal Tech Night, die jedes Jahr in Berlin stattfinden, gerade vorbei sind. Und passend dazu, zur Legal Tech Night, habe ich eine Frage für dich. Und zwar möchte ich gerne mal von dir wissen, als kleiner Icebreaker, was ist denn dein bester Party-Tipp?
Ja, das ist eine hervorragende Frage. Ich glaube, ich würde sagen, etwas, was mir schon manchen Tag nach der Party gerettet hat, das war auf jeden Fall das Zwischenwasser zwischen den Getränken, das da zu nutzen. Manchmal nennen wir es auch das taktische Zwischenwasser. Das war schon oft sehr, sehr wichtig und ich würde sagen, ist der beste Tipp, den ich dazu geben kann.
Ja, das Zwischenwasser ist ein großartiger Tipp. Ich war sogar letztes Jahr mal auf einer Hochzeit, wo eine Person offiziell zur Zwischenwasserbeauftragten ernannt wurde und mit einer orangefarbenen Warnweste rumgelaufen ist und die Leute motiviert hat, ein Zwischenwasser zu trinken. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Tipp, der sich durchsetzt. Jetzt wollen wir aber über Legal Tech sprechen und vielleicht erstmal so relativ weit vorne. Du bist ja auch Jurist, du hast zumindest Jura studiert und jetzt arbeitest du nicht als klassischer Jurist, aber wie bist du denn zum Legal Tech überhaupt gekommen, zu diesem Bereich?
Ja, genau. Also ich habe Jura studiert in Trier und in Sheffield in England und habe mich während des Jurastudiums schon relativ viel, habe ich mir angeguckt. Ich war zum Beispiel in der Refugee Law Clinic und habe da eine Beraterausbildung gemacht und beraten, einfach um ein bisschen was anderes zu sehen. Und irgendwann habe ich einen Podcast gehört tatsächlich. Also deswegen schließt sich hier fast ein bisschen so der Kreis.
Welcher Podcast?
Das war Talking Legal Tech vom Philippe, vom Cologne Legal Tech Lab. Das war, glaube ich, die allererste Folge da oder sowas.
Ah, cool.
Und die habe ich gehört und da ging es dann generell einfach ein bisschen darum, was ist denn eigentlich Legal Tech? Ne? Ich hatte das vorher schon ein bisschen gehört, aber wie das so ist, während man irgendwie den Kopf voll hat mit Klausuren und Hausarbeiten und Examensvorbereitung und allem Möglichen, was da ansteht, geht es hier rein und da raus. Und als ich dann diesen Podcast mir mal auf die Ohren gepackt habe und da mal reingehört habe, war das tatsächlich für mich mindblowing. Da habe ich richtig Feuer gefangen für die Sache, weil das war auf einmal der Moment, in dem ein Gebiet, das eigentlich für mich, seit ich angefangen habe und vor allem meine Freunde, die mit mir studiert haben auch, immer standardmäßig dasselbe war. Ne? Als wir angefangen haben zu studieren, wussten wir, okay, wir werden jetzt Anwalt oder Richter, Staatsanwalt, vielleicht Notar, wenn die Noten extrem herausragend sind. Und das war's im Kern. Ne? Das sind so Berufe, es gibt dann noch ein bisschen was anderes. Und dann arbeiten wir mehr oder weniger genauso wie die anderen Juristen in den letzten 70 Jahren. Und als ich dann diesen Podcast gehört habe und mich dann immer weiter so ein bisschen in dieses Rabbit Hole hinein gelesen und geschaut habe, mit allem, was ich finden konnte, habe ich gemerkt, wow, das ist ein Bereich, der hat sich in den letzten 120 Jahren kaum verändert, der wird sich aber jetzt verändern. Da entstehen ganz neue Rollenbilder, der wird quasi so ein bisschen aufgebrochen. Und das war für mich der Einstieg und seitdem, muss ich ehrlich sagen, habe ich Feuer dafür gefangen und finde, es ist einer der spannendsten Bereiche überhaupt.
Boah, was für ein flammendes Plädoyer, finde ich richtig gut. Ja, du hast gerade aufbrechen gesagt, man sprach ja auch immer so schön von der Disruption und den Disruptors und so weiter. Und ich muss auch sagen, ich habe das auch damals so empfunden. Ich dachte auch, oh mein Gott, wo Infinita, was für einem Stein habe ich denn gelebt bisher, bevor ich das irgendwie festgestellt habe. Jetzt gibt es aber bestimmt einige, die sich immer noch fragen, was ist denn eigentlich Legal Tech? Kannst du das beantworten?
Ja, die Frage im falschen Raum gestellt kann, glaube ich, für Konflikte sorgen. Es ist, glaube ich, nicht ganz klar. Für mich persönlich ist Legal Tech eigentlich die Digitalisierung der Rechtsbranche. Ne? Mhm. Also wirklich einfach die so ein bisschen die Übersetzung. Das heißt, alles, was dafür sorgt, dass rechtliche Berufe digitaler arbeiten und da so ein bisschen Technologie reinbringen zur Unterstützung. Mhm. Und dann gibt's da ja noch so ein bisschen Abstufung. Ne? Ist jetzt Word auch Legal Tech? Weil damit arbeiten wahrscheinlich die allermeisten Juristen.
Absolut.
Und da würde ich jetzt sagen, es muss sich schon so ein bisschen auf den rechtlichen Bereich fokussieren. Ne? Also ein Tool, was jetzt alle Branchen nutzen, ist für mich jetzt noch kein Legal Tech. Das ist halt Tech, was in vielen Branchen genutzt wird. Aber ich würde sagen, alles, was so wirklich für den rechtlichen Bereich entwickelt wurde, um da Prozessschritte oder Aufgaben zu digitalisieren, das ist für mich Legal Tech.
Ja, und du hast auch gerade gesagt, dass du am Anfang so ein ganz klares Berufsbild im Kopf hattest und man ja eben darauf hinarbeitet, Anwalt, Anwältin, Richterschaft, ja, Notare. So, man ist da schon ein bisschen eingeschränkter in seinen Vorstellungen. Das ist ja eigentlich gar nicht wahr. Also gerade wenn man sich jetzt auch diesen Podcast hier zum Beispiel anguckt, da arbeiten wir ja auch ganz stark daran, sozusagen zu zeigen, wie vielfältig auch die juristische Branche selber auch heute schon tatsächlich ist. Trotzdem würde ich dir total zustimmen, dass man dieses Bild im Kopf hat und erstmal gar nicht diese ganze Vielfältigkeit und unterschiedlichen Möglichkeiten, die es natürlich auch gibt, sieht. Aber bei einer Sache, da würde ich auf jeden Fall auch sagen, da gibt es relativ wenige von. Und das sind juristische Gründer. Wenn man mal zumindest die rauslässt, die sozusagen selbstständig sind mit einer Kanzlei. Wenn man die nämlich rauslässt, dann hat man nur noch einen ganz kleinen Teil von Leuten, die gründen und einen juristischen Hintergrund haben. Das wiederum hast du aber getan. Wie kommt man da drauf?
Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das war schon immer mein Plan. So wie du es ja auch gesagt hast, ich wollte immer Rechtsanwalt werden. Ich fand es super. Mir hat Jura auch extrem viel Spaß gemacht immer. Und ich habe aber parallel durch dieses ganze Tech-Thema schon relativ viel ausprobiert. Ich habe zum Beispiel mit Freunden Chatbots gebaut für KMUs, für Hotels und so neben dem Studium, um da so ein bisschen was mir dazu zu verdienen und auch so ein paar erste Erfahrungen zu machen. Und irgendwann kam dann dieses Legal Tech-Thema auf und ich habe dann auch einen Verein dazu gegründet in Trier zu dem Thema und bin im Rahmen dessen relativ viel mit Praktika in Kontakt gekommen, den man ja sonst eigentlich nicht so im Studium, außer man hat jetzt Praktika, in Kontakt steht. Und im Rahmen dessen habe ich gesehen, dass es gerade bei Rechtsanwaltskanzleien ein Riesenproblem gibt. Alle sagen, wir finden keine Leute, gerade fürs Sekretariat. Andersherum ist es aber so, dass die Arbeitsschritte total aufwendig und händig und nach wie vor super altmodisch gehalten werden, was dann dafür sorgt, dass die Arbeitskräfte, die da sind, eben kaum Kapazitäten frei haben, weil sie mit diesen Schritten beschäftigt sind. Und da kam dann so ein bisschen die Idee auf, hey, da könnte man vielleicht eine Lösung für entwickeln. Und dann haben wir einfach mal ausprobiert. Wir haben mit ganz, ganz vielen Kanzleien gesprochen. Ich habe mit über 100 Rechtsanwälten gesprochen, um mal herauszufinden, ist das wirklich ein Problem? Wie müsste das passieren? Und dann haben wir einfach mal so einen ersten Prototypen gebaut, mit Kanzleien zusammen direkt. Das war damals irgendwie so ein allererster Chatbot, weil das kannten wir ja aus dem Bereich, der so ein bisschen da unterstützen kann. Und ich würde lügen, wenn ich aber auch sagen würde, da wäre jetzt meine Intention gewesen, ich gründe jetzt oder ich hätte das im Kopf gehabt. Ich hatte einfach eine Idee und ich fand das spannend und das hat mir Spaß gemacht und das habe ich umgesetzt. Und ehrlich gesagt bin ich dann damit einfach weiter und weiter gegangen, bis irgendwann das erste Investment kam und dann der Schritt war, okay, irgendwo rein muss ja investiert werden. Also muss ich gründen im klassischen Sinne. Und so ist es dann eigentlich, habe ich mich dahin verirrt zu gründen, würde ich sagen.
Ich glaube, das ist von ganz vielen die Geschichte, dass man irgendwie so ein bisschen reingeraten ist tatsächlich. Zumindest bei den juristischen Gründern ist es, glaube ich, häufig so, weil man das halt auch nicht so sehr als Bild im Kopf hat. Jetzt müssen wir natürlich mal darüber sprechen, was du denn gegründet hast, also dein oder euer Unternehmen Jupus. Du hast gerade schon ein bisschen das Problem beschrieben, wo ihr hergekommen seid, Sekretariat in Anwaltskanzleien überlastet und so weiter. Was ist denn für ein Produkt dabei rausgekommen und was verfolgt ihr für eine Vision damit?
Ja, genau, du sagst es genau richtig. Was machen wir? Wir versuchen unseren Beitrag dazu zu leisten, dass die Erfahrung in der Rechtsberatung besser wird, und zwar für alle Beteiligten. Das heißt für Rechtsanwälte, aber auch für Mandanten und für Mitarbeiter im Sekretariat. Und wie machen wir das? Indem wir rechtliche Teams, das heißt Kanzleien, dazu enablen, also denen dabei helfen, sich auf das zu fokussieren, was wirklich wichtig ist, nämlich ihre Mandanten und die kernjuristische Tätigkeit, nicht die administrativen Aufgaben, die auch nicht abrechenbar sind. Und um das zu tun, weil A, dafür die Leute fehlen in den Kanzleien und B, die administrative Arbeit im Schnitt so 48% der gesamten Kanzleizeit auffressen und keinen einzigen Euro Umsatz bringen. Um das zu tun, haben wir das KI-Sekretariat für Juristen entwickelt. Das bedeutet, wir haben so den ersten KI-Chatbot im deutschsprachigen Raum entwickelt, der selbstständig Rechtsthematiken erkennt. Das bedeutet, der übernimmt alles vom Erstkontakt. Zum Beispiel, wenn jemand die Kanzlei anruft und ein Problem hat und gerade kein Mensch rangehen kann, kann unsere AI rangehen und kann verstehen, um welches Anliegen geht's, kann eine Vorfilterung vornehmen, kann erste Infos, also man kann Termine vereinbaren und dann unterstützen wir natürlich auch bei den daran anknüpfenden Schritten, ne? Also wir können Dokumente generieren, die digital signiert werden, wir können weitere Infos einholen, wir können automatisiert Akten anlegen, also die ganzen Arbeitsschritte, die heute noch überwiegend händisch passieren und wirklich viel Zeit fressen, die übernimmt unsere Software, damit sich die Mitarbeiter und die Anwälte wirklich darauf konzentrieren können, in den menschlichen Kontakt zu gehen, der ja bei der Rechtsberatung total wichtig ist, und natürlich sich auf die abrechenbaren kernjuristischen Tätigkeiten zu fokussieren.
Also es klingt erstmal total wild, muss ich sagen. Da geht eine KI ans Telefon. Wie kann ich mir das denn vorstellen?
Ja, genauso wild, wie es klingt eigentlich. Es ist auch für uns relativ neu. Wir hatten vorher, wir sind mit einem Website-Chatbot gestartet. Da kennt man es ja schon so ein bisschen. Mhm. Und sind in diesem
Da ploppt irgendwie rechts so ein kleines Fenster auf und dann sagt, genau, kann ich dir irgendwie helfen? Und das kennt man irgendwie, dass man da mal was reintippt, ja.
Genauso ist es. Viele Erfahrungen sind dann nicht ganz so positiv mit Chatbots, ne, grundsätzlich. Mhm. Da haben wir uns aber darauf fokussiert, da wir es wirklich nur für den Anwaltsbereich machen und nur für diesen einen Use Case, uns da ein bisschen abzuheben. Und was wir aber gesehen haben, ist, dass eigentlich somit die größten Kapazitäten fürs Telefonaufkommen draufgehen bei ganz vielen Kanzleien. Und da sind wir dann hingegangen und haben mit einem Team aus AI-Engineers, normalen Engineers, Product-Leuten von uns und mit unseren Kunden natürlich, sind wir hingegangen und haben eine AI entwickelt, die wirklich an den Hörer geht. Das heißt, du rufst an und dann geht unsere AI ran, die heißt Marie, und sagt erstmal, ne, dass sie eine KI ist entsprechend, aber gerne hilft, und fragt dich, wie sie dir denn weiterhelfen kann. Und je nachdem, was du sagst, erkennt sie dann, ob du ein Bestandsmandant oder ein Neumandant bist, was dein Anliegen ist, ob du einen Termin ausmachen möchtest, worum es geht, und nimmt dich so ein bisschen an die Hand, wenn gerade kein Mensch da ist, der rangehen kann.
Und ist eure Vision, eure Vorstellung tatsächlich, dass ihr alle administrativen Tätigkeiten, die in so einer Kanzlei anfallen, bei euch übernehmen könnt?
Ja, definitiv. Das ist die Mission, die wir uns gesetzt haben. Angefangen hier in Deutschland, aber natürlich in anderen Ländern ist das Problem, zumindest mal in Kontinentaleuropa, genauso, mindestens genauso groß sogar. Und was wir machen wollen, ist, wir wollen die Kanzleien so ein bisschen davon befreien, von diesen administrativen, nicht abrechenbaren Tätigkeiten, die davon abhalten, sich um Mandanten zu kümmern und irgendwie Geld zu verdienen, jetzt mal ganz einfach gesprochen. Mhm. Das zu tun, wofür man irgendwie auch 8-9 Jahre Ausbildung gemacht hat, ne? Nämlich kernjuristisch zu arbeiten. Und da wollen wir alle Schritte übernehmen. Da sind wir noch nicht ganz, wir sind ja auch noch relativ jung, aber ganz viele haben wir schon übernommen und wir gehen da weiter und weiter.
Ein bisschen ist es ja schon eine Besonderheit im Rechtsmarkt, im juristischen Markt, ein Tech-Produkt, ein B2B-Produkt zu verkaufen. Was sind da so deine Erfahrungen? Inwiefern ist es irgendwie special, sage ich mal, wenn man Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte auf Kundenseite hat?
Ja, das ist, würde ich sagen, ich bin ja viel im Austausch, auch mit anderen Gründern, sowohl aus dem Legal Tech Space, du hast es gesagt, die Bubble ist klein und man kennt sich aber natürlich auch mit ganz vielen in ganz anderen Bereichen. Und was man schon sagen muss, ist, Anwälte sind relativ analytisch und klar und das ist super, das hilft extrem, aber wir Juristen haben so ein bisschen die Angewohnheit, dass wir extrem risikoavers sind. Das heißt, wir wollen nichts riskieren und wenn man was Neues macht, dann ist es ja immer ein Risiko in gewisser Weise. Und gerade wenn man Prozesse digitalisiert, jetzt mal, ob mal mit uns oder ohne uns, ist es immer eine gewisse Ungewissheit, sage ich mal, die da mitschwebt. Und da sind Rechtsanwälte und Rechtsanwälte jetzt nicht immer so die, die dafür montags morgens aus dem Bett springen, ne? Sondern ist ja auch vollkommen klar, der Job ist es ja, Risiken zu minimieren und zu erkennen und zu sehen. Und das ist, würde ich sagen, eine Besonderheit, die da im Markt ist, die aber auch vollkommen gerechtfertigt ist an einem in einem anderen Punkt, weil es ja auch wirklich ein sehr sensibler Bereich ist mit sehr intimen Problemen und Daten, mit denen da gearbeitet wird. Und unsere Erfahrung ist, wenn man das versteht und wenn man darauf Rücksicht nimmt und darauf eingeht, dann funktioniert das super. Und dann ist der Bedarf bei Rechtsanwälten und Rechtsanwälten für Arbeiten, die helfen, für Produkte, die wirklich einen Mehrwert bieten, die Entlastung bieten, enorm.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn man einmal sieht, dass es funktioniert und dass es jetzt nicht mit dem digitalen Prozess oder mit einem Tool, was man implementiert, irgendwie noch schlimmer ist als vorher, weil nichts richtig funktioniert und man das im Zweifel doppelt machen muss und dann trägt man sich händisch ein und dann trägt man sich nochmal digital ein. Das sind ja häufig leider so die Erfahrungen, die viele Juristen gemacht haben mit schlechter Digitalisierung, ne? Ich glaube, wenn man da irgendwie wirklich sieht, dass es einem wirklich auch Mehrwert bringt, dann ist da eine ganz andere Offenheit. Du bist ja viel unterwegs, du hast selber gesagt, du hast mit über 100 Anwälten gesprochen. Das heißt, du beobachtest natürlich auch, was passiert im Rechtsmarkt. Du hast ein Produkt, was auch es erfordert, dass eine gewisse Offenheit da ist. Wie stellst du dir denn einen modernen Rechtsmarkt vor?
Ich glaube, ein moderner Rechtsmarkt muss so ein bisschen mehr auf die Bedürfnisse der einzelnen Stakeholder, entschuldige den englischen Begriff, ich bin da Startup versaut ein bisschen.
Ja, ich bin da nicht besser, also ich verstehe dich, aber es wird bestimmt Zuschriften geben.
Ja, dann entschuldige ich mich schon mal vorab. Nee, also die Leute, die eine Rolle spielen, die da irgendwie in diesen Prozessen drin sind und für die vor allen Dingen so Rechtsdienstleistungen eigentlich gemacht werden. Ich glaube, darauf muss mehr Fokus gelegt werden. Das hat erstmal nichts mit Tech zu tun, ist aber die Grundlage für gute Digitalisierung aus meiner Sicht, dass man guckt, was will eigentlich der Mandant und was ist dem wichtig und wie läuft ein guter Prozess für ihn ab, weil danach dreht sich am Ende alles, weil am Ende entscheidet der Mandant, welche Kanzlei erfolgreich wird und welche nicht und nicht der Anwalt, weil der Mandant entscheidet sich für eine Kanzlei. Und um davon so ein bisschen auszugehen, das ist was glaube ich da mit reinfließen muss, damit das funktioniert und weil das die Grundlage ist und wenn das dann passiert, dann ist, glaube ich, ganz klar, dass wir digitalisieren müssen, was wir digitalisieren, was wir sinnvoll digitalisieren können. Das heißt, ich glaube nicht, dass der Weg immer noch sein kann, dass wir Ausnahmen bestätigen die Regel, aber dass wir regelmäßig Dinge per Post verschicken müssen und Unterlagen und Dokumente, da sehen wir mittlerweile in nahezu allen anderen europäischen Ländern, dass das auch ohne geht, dass das nicht mehr der Standardweg sein muss. Dass wir Daten strukturiert erfassen und aufnehmen können, von unterschiedlichsten Medien aus. Das sind so Dinge, die sind aus meiner Sicht unabdingbar für die Zukunft. Gerade wenn man sich die Belastung in der Justiz anguckt auch, wenn man sich die Belastung von Rechtsanwaltskanzleien ansieht. Weil wenn man sich die Statistiken ansieht, dann sieht man, dass zum Beispiel, was jetzt Rechtsanwaltskanzleien angeht, dass da die Anzahl der Anwälte in den letzten 30 Jahren sich ungefähr verdreifacht hat, während die Anzahl neuer Rechtsanwaltsfachangestellten sich im gleichen Zeitraum um fast 80% reduziert hat. Und das kann man erstmal denken, ja, ist dann halt so, dann werden da vielleicht weniger Fälle aufgenommen oder ähnliches. Und das ist dann tatsächlich die Lösung, muss die Lösung sein, wenn man nicht digitalisiert. Und das hat aber eine gesamtgesellschaftliche Wirkung, die eigentlich für uns alle unschön ist. Nämlich dann müssen Anwälte, weil sie weniger Mandate aufnehmen können mit derselben Arbeitskraft, sich so ein bisschen die lukrativen Dinge auswählen, damit die Kanzlei weiterlaufen kann, was ja auch legitim ist. Ne? Da muss man irgendwie auch betriebswirtschaftlich denken. Und das wiederum sorgt dafür, dass immer mehr Menschen, gerade die Hilfe am meisten brauchen, nämlich keine lukrativen Fälle haben, mit keinem hohen Streitwert, dass die irgendwann den Zugang zum Recht, nennen wir es ja fast so ein Buzzword, das heißt Hilfe von Rechtsanwaltskanzleien irgendwie nicht mehr wirklich erhalten können, weil die voll sind. Und das ist absolut der Grund, warum die Digitalisierung stattfinden muss. Einer der Gründe. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir uns vor Augen führen, wenn wir uns überlegen wollen, wie sieht ein moderner Rechtsmarkt aus? Und damit schließe ich so ein bisschen der Kreis. Wir müssen die Mandanten und die anderen Stakeholder so ein bisschen im Blick haben.
Also ich finde, das hast du sehr schön gesagt. Und man sieht es natürlich auch, du bist jetzt im Markt mit Kanzleien, aber gerade bei der Justiz natürlich sieht man das umso mehr noch, diese Überlastung an allen möglichen Stellen, wovon natürlich die Leute, die das Recht suchen, die Rechtssuchenden am Ende auch drunter leiden. Und was ich natürlich auch besonders gut finde, du hast von Kundenorientierung und von nutzerzentriertem Vorgehen gesprochen und deswegen funktioniert Legal Tech halt nur mit Legal Design. Das ist nämlich natürlich mein Lieblingsthema auf der anderen Seite hier noch. Und ich kann dir da auf jeden Fall auch nur zustimmen. Also der moderne Rechtsmarkt klingt erstmal gut, klingt so, als ob wir da noch nicht ganz wären. Wie ist das so aus deiner Sicht? Wo stehen wir da?
Ja, als Gründer bin ich ja nie zufrieden. Von daher würde ich sagen, nee, da stehen wir in Deutschland ehrlich gesagt noch überhaupt nicht. Das sehen wir auch in Studien, die gemacht vom Legal Tech Verband beispielsweise, wo wir da zum Beispiel, was die Justiz angeht, auch im internationalen Vergleich stehen. Das heißt, wir sind nicht in der Situation zu sagen, ach, das passt ja alles und dann lassen wir das mal so weiterlaufen, weil genau wie du es gesagt hast, ne, wenn wir uns Zahlen in jedem Bereich ansehen, dann sind die eigentlich alarmierend und deswegen sind wir noch nicht da, wo wir sein müssten aus meiner Sicht.
Die Legal Tech Szene ist aber ja in Deutschland sehr aktiv, würde ich sagen. Du bist auf jeden Fall auch ein aktiver Teil davon. Wie nimmst du die so wahr?
Ich muss sagen, es sind immer meine Lieblingsevents. Das heißt, menschlich ist es schon mal absolut großartig, sich da mit Gleichgesinnten auszutauschen. Insgesamt nehme ich die Legal Tech Szene auch als extrem engagiert. Da sind extrem viele super schlaue Köpfe, die sich noch viel mehr Gedanken um diese Themen gemacht haben, als ich es habe. Und ich glaube, sie war halt nur in der Vergangenheit immer relativ klein. Und es gab auch nicht so es gab ein paar Events, aber es gab nicht das Sammelbecken dafür, wo man da irgendwie Gedanken ausgetauscht hat. Aber das habt ihr ja zum Beispiel großartig gemacht mit dem Legal Tech Verband, der da reingekommen ist. Und ich glaube, genau das hat's gebraucht. Und das ist zumindest meine Wahrnehmung, man sieht, jetzt zieht es auch immer weitere Kreise und wird immer größer und immer mehr Leute kommen in das Thema und es wird auch politisch irgendwie mal wahrgenommen und so weiter. Das heißt, ich sehe die Legal Tech Szene als extrem positiv und glaube, dass das so ein bisschen auch die Wandlung bringen kann, sei es durch die einzelnen Mitglieder, aber auch in der Gemeinschaft, die es braucht.
Ja, ich würde dir zustimmen, nicht nur, weil du den Legal Tech Verband gelobt hast, sondern natürlich auch, weil ich tatsächlich auch aus den letzten Jahren, die ich da so dabei bin, beobachten kann, dass es tatsächlich immer mehr wird. Und es gab mal eine Zeit, da kannte wirklich jeder jeden, würde ich behaupten. Und die Zeit ist vorbei. Also man kennt immer noch viele, aber man lernt immer mal wieder ständig neue Leute kennen und stellt fest, ach, das gibt's noch und das gibt's noch. Und ehrlich gesagt, bei den ganzen Gründungen komme ich mittlerweile auch schon gar nicht mehr hinterher. Und wir haben jetzt gerade mit dem Legal Tech Verband zusammen mit dem Legal Tech Collab und dem Beck Verlag und der Bucerius Law School einen neuen Report sozusagen rausgebracht, eine neue Studie, der Legal Tech Markt Monitor. Und da wurden nochmal so ein paar Zahlen zusammengetragen, da wurden gerade erste Ergebnisse vorgestellt. Und das ist auch ganz, ganz spannend, was da so drin vorkommt, auch zur Größe, wie so Gründungen aussehen, wie viele es halt ungefähr so gibt. Also es sind schon ein paar Hunderte mittlerweile. Und eine Erkenntnis, die da drin vorkam, war auch, dass allerdings, glaube ich, die Hälfte aller Gründerinnen und Gründer gesagt hat, dass sie eigentlich einen höheren Kapitalbedarf haben, als Geld verfügbar ist quasi auf dem Markt. Und das finde ich auch nochmal ganz spannend, auch nochmal über eure Gründung zu sprechen. Also wie das auch ganz konkret ausgesehen hat. Wie habt ihr es geschafft und schafft es auch heute noch, relevant zu sein und euch weiterzuentwickeln? Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man einfach loslegt und Geld bekommt und dann irgendwie erfolgreich ist.
Ja, genau, also wie sah es damals bei uns aus? Wie gesagt, wir haben ja erstmal ohne Gründung in dem Sinne gestartet und sind einfach mal losgelaufen und haben dann relativ schnell gesehen, dass wir sehr gute Signale vom Markt bekommen haben, ne? Dass das, was wir uns da so überlegt haben, eigentlich zugetroffen hat. Das heißt, es gab massive Probleme bei den Personalkapazitäten und die Leute waren offen für Digitalisierung in dem Bereich. Und dann haben wir damit ein erstes Invest aufgenommen. Und dann sind wir eigentlich einfach immer weiter und weiter gegangen, haben unser Produkt weiterentwickelt, haben ganz, ganz viel und ganz, ganz nah am Kunden entwickelt und sind bis heute noch, wir haben ja mittlerweile hunderte von Kanzleien, mit denen wir arbeiten. Und bis heute spreche ich jeden einzelnen Tag noch mit Kanzleien, weil das einfach am Ende unser Ziel ist, da einen Mehrwert zu bieten. Und da müssen wir einfach nah dran sein und das Ganze auch verstehen. Und dann sind wir einfach weiter und weiter gegangen, haben immer mehr Kanzleien überzeugen können, das zu tun, haben auch ganz, ganz viel gelernt. Also das ist um Gottes Willen nicht annähernd so smooth, wie es vielleicht gerade klingt, gelaufen. Also es war eher so ein Stolpern von Meilenstein zu Meilenstein. Ganz viel
nach vorne gestolpert, genau. Stolpering forward.
Genau so war es. Also eher so eine Achterbahnfahrt als irgendwie ein gerader Weg nach oben. Ganz, ganz vielen Tiefs auch. Aber so sind wir dann Stück für Stück weiter. Und mittlerweile sind wir so knapp 20 Leute, haben hunderte von Kanzleien, die wir betreuen, haben großartige Investoren gewinnen können aus unterschiedlichsten Bereichen und ja, sind aber immer noch ganz am Anfang, ehrlich gesagt.
Wie fühlt es sich für dich an, Gründer zu sein?
Das ist eine gute Frage. Kommt auf den Tag an, würde ich sagen. Es ist ja so, ich finde, die Nummer eins Fähigkeit, die man beim Gründen haben muss, ist Resilienz. Und das vor allen Dingen, wenn manchmal der beste Tag des Monats und der schlimmste Tag des Monats derselbe ist. Mhm. Und deshalb kommt es ganz darauf an, wann du mich fragst, kann schon verdammt hart sein. Es kann aber auch das Beste überhaupt sein. Und von daher würde ich sagen, ne, die klassische Antwort, es kommt drauf an. Aber insgesamt, wenn ich mal rauszoome, muss ich sagen, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als hier die eigene Idee zu verwirklichen und da einen Beitrag zu leisten, den Rechtsmarkt ein bisschen zu modernisieren. Und deswegen muss ich sagen, so hart es manchmal auch ist, es ist das Schönste überhaupt.
Ach ja, das ist schon so ein so schönes Abschlussstatement gewesen. Ich sag auch immer, man ist irgendwie, wenn man gründet, wirklich zwischen ja, also Verzweiflung und Größenwahn, weil man genauso wie du sagst, an einem Tag und manchmal ist es derselbe Tag, sowohl denkt, dass man irgendwie jetzt hier aber mal wirklich alles dicht machen muss, weil was mache ich hier eigentlich? Und weiß ich nicht, irgendwann merken die alle, dass wir hier nur mit Wasser kochen quasi und am nächsten Tag oder eben mal vielleicht auch am selben Tag denkt man, das ist hier der Hammer. Noch nie hat jemand so etwas Innovatives gemacht wie wir hier in diesem Moment. Und ich glaube, du kannst dieses Gefühl ganz gut nachvollziehen. Also was sagst du, wie größenwahnsinnig muss man sein, um in Deutschland im Rechtsmarkt zu gründen?
Ja, also das, was du sagst, kann ich zu 100% unterschreiben. Genau so ist es. Ich würde sagen, ein gewisser Größenwahn ist schon gut. Ich würde sagen, bei mir damals war es eher weniger Größenwahn, es war Naivität. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt mit dem Gründen und wie hart das sein kann und wie schwer das eigentlich ist, ein Unternehmen aufzubauen und Kunden zu gewinnen und Marketing zu machen und den ganzen anderen Kram, der da mit irgendwie einhergeht. Und das hat mir aber rückblickend gesehen total geholfen. Ich weiß nicht, ob ich mich sonst dafür entschieden hätte. Und deswegen würde ich sagen, ja, entweder einen gewissen Schuss an Größenwahn braucht man, dass man sagt, hey, das gibt es zwar und das gab es zwar bisher noch nie, aber ich schaffe das irgendwie jetzt zu machen mit meinen Mitgründern. Oder aber die gewisse Naivität, dass man sagt, oh, probieren wir es einfach mal, warum nicht wir?
Aber würdest du es wieder tun?
Ich habe es jetzt so negativ ausgedrückt, aber ja, ich würde es wieder tun. Ich kann nur immer wieder sagen, es ist schon so mit das Beste, was ich mir vorstelle. Ich würde nicht tauschen wollen mit irgendwas anderem. Deshalb, ja, würde ich wieder tun.
Okay, das nehme ich jetzt aber wirklich als finales Statement. Eine schöne Ode an das Gründen. Legal Tech kam hier gut weg in diesem Podcast. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen, über deine Gründungsjourney und deinen Blick auf den modernen Rechtsmarkt. Schön, dass du da warst.
Hat mir Spaß gemacht, Alicia. Danke.
Das war René Fergen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folge dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.